Sprich, o Herr, in unsere Gedanken, in unsere Wünsche, in unsere Sehnsüchte, in unsere Ängste und in unsere Befürchtungen hinein. Begegne uns in deiner großen Liebe und Barmherzigkeit und fülle unsere Herzen mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist. Amen. Liebe Geschwister, was haben eine Wärmeflasche, eine Puppe und ein Senfkorn gemeinsam? Auf den ersten Blick sicher nichts. Sie sehen sich weder ähnlich, noch haben sie irgendwelche sonstigen gemeinsamen Merkmale. Und doch haben sie, wie wir noch sehen werden, miteinander zu tun. Die ganze Nacht haben sie um das Leben der jungen Mutter gekämpft und konnten dann doch nicht verhindern, dass sie bei der Geburt ihres Kindes stirbt. Das bedrückte sie sehr. Und es stellte sich ihnen die Frage, ob sie wenigstens den frühgeborenen, den viel zu frühgeborenen Winzling durchbringen werden. Und dann ist ja das auch erst 2 Jahre alte Töchterchen. Traurig und ratlos stehen sie beieinander. Die englische Missionsärztin Dr. Helen Roseware und ihre Schwesternschülerinnen. Sie wissen, den winzigen kleinen Jungen am Leben zu erhalten, ist nicht leicht im Kongo. Ein Wärmebettchen gibt es in der kleinen Klinik am Äquator nicht. Und nachts kann es dort empfindlich kalt sein. Irgendjemand schleppt eine Kiste an und packt Baumwollwatte hinein. Ein anderer macht Feuer. Vielleicht hilft ja eine Wärmeflasche mit viel heißem Wasser. Doch dann ist die Katastrophe komplett. Beim Füllen ist die Bettflasche, die einzige, die sie noch hatten, kaputt gegangen. Gummi wird so schnell spröde in den Tropen. Und jetzt, wie sollen sie das Neugeborene am Leben erhalten? Okay, sagt die Ärztin schließlich zu einer der Schülerinnen, deine Aufgabe ist es jetzt, das Kind warm zu halten. Am besten, du stellst die Kiste so nah wie möglich ans Feuer und legst dich zwischen das Kind und die Tür, um es vor Zugluft zu schützen. Die Stunden vergehen. Wie jede Woche hält die Missionsärztin auch an diesem Tag Kinderstunde im Waisenhaus. Und wie immer gehört es mit dazu, dass sie mit den Kindern betet. Die Kinder lieben es, mit dem guten Vater im Himmel zu sprechen, dem Vater, der sie immer mit allem versorgt, was sie so brauchen. Ja, sie haben sogar ein regelrechtes Verlangen danach. Wie jedes Mal nennt die Missionsärztin verschiedene Gebetsanliegen. Dabei erzählt sie ihnen auch von dem Neugeborenen und dem 2-jährigen Schwesterchen, die jetzt keine Mutter mehr haben. Ein Kind nach dem anderen betet. Und dann betet die 10-jährige Ruth. Und dieses Gebet wird die Missionsärztin niemals wieder vergessen. Ruth betet: Bitte, lieber Gott, schick uns eine Bettflasche. Aber wir brauchen sie heute. Morgen nutzt sie uns nichts mehr. Am besten, du schickst sie gleich heute Nachmittag. Und lieber Gott, wenn du gerade dabei bist, würdest du auch noch eine Puppe für das kleine Mädchen mitschicken, damit sie spürt, dass du sie lieb hast. Weißt du, ihre Mama kann das jetzt nicht mehr. An dieser Stelle unterbreche ich die Geschichte kurz, weil ich uns auf eine Begebenheit aus dem Lukas-Evangelium aufmerksam machen möchte. Dagmar hat sie uns vorgelesen. Damals ging es den Jüngern in unserer biblischen Geschichte ganz ähnlich. Von einem Augenblick zum anderen schlittern sie in eine Katastrophe. Auch ihr Leben scheint aus den Fugen zu geraten. Sie wissen gar nicht wie, plötzlich befinden sie sich in einem fürchterlichen Sturm und das mitten auf dem See. Die Wellen schlagen schon ins Boot und es fängt an voll zu laufen. Es ist eigentlich nur eine Frage von wenigen Augenblicken, dann wird das Boot sinken. Sie sind in akuter Lebensgefahr. Und Jesus? Jesus schläft hinten im Boot und scheint von alledem nichts mitzubekommen. Klar haben die Jünger Angst, was auch sonst. In ihrer Panik rütteln sie Jesus wach, ich vermute mal ziemlich unsanft, und machen ihn auf die drohende Katastrophe aufmerksam. Und Jesus? Jesus steht auf, bringt mit einem Wort den Sturm zum Schweigen, schaut dann seine Jünger lange an und sagt nur vier Worte. Vier Worte, die sitzen. Wo ist euer Glaube? Mehr nicht. Aber ich glaube, mehr musste es auch gar nicht sein. Ich bin jetzt etwas verunsichert. Was haben die Jünger denn Verkehrtes getan? Was war falsch daran, Jesus zu wecken und auf die lebensbedrohliche Situation aufmerksam zu machen? Hat er ihnen nicht immer und immer wieder deutlich gemacht, dass sie mit allem, was sie belastet und bedrückt und was ihnen Angst macht, zu ihm kommen dürfen? Er weiß doch, dass sie Angst haben in dieser manchmal doch sehr bedrohlichen Welt. Und überhaupt, was hätten die Jünger denn sonst tun sollen? Mit jeder Welle lief doch noch mehr Wasser ins Boot. Mehr Wasser, als sie wieder rausschöpfen konnten. Tut mir leid, aber könnt ihr Jesus hier verstehen? Also mir wäre es mit Sicherheit keinen Deut anders ergangen als den Jüngern. Ich hätte auch Angst gehabt, wenn doch das Leben in Gefahr ist. Jeder klardenkende Mensch, der an seinem Leben hängt, hätte hier Angst gehabt. Sorry, Jesus, aber ich verstehe diesen Vorwurf nicht. Es ist doch ein Vorwurf, oder? Die Missionsärztin weiß nicht, was sie sagen soll. Im Grunde genommen weiß sie schon, dass Gott alles kann, dass ihm alles möglich ist. Daran zweifelt sie ja auch nicht. Aber liebe Leute, es gibt doch Grenzen, oder? Kann man den Gott mit solchen Nebensächlichkeiten behelligen? Und überhaupt, noch nie hat sie auch nur ein einziges Paket von zu Hause erhalten, obwohl sie jetzt schon seit 4 Jahren in Afrika lebt. Und ernsthaft, nehmen wir mal an, jemand würde ihr ein Paket schicken. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Bettflasche dabei liegt, nachdem sie ja am Äquator wohnt, geschweige denn eine Puppe? Das sagt ihr doch schon ihr gesunder Menschenverstand. Außerdem käme es doch gar nicht mehr rechtzeitig an. Der Verstand der Jünger, und der beruht immerhin auf ihrer jahrelangen Erfahrung als Fischer, sagt ihnen, wenn jetzt nicht ganz schnell was passiert, dann war es das. Also was blieb ihnen denn anderes übrig? Was Jesus da sagt, hört sich zunächst mal tatsächlich wie ein Vorwurf an. Aber das befriedigt mich nicht wirklich, denn eigentlich ist Jesus ja gar nicht so. Ich möchte seine Frage ganz anders verstehen. Nicht als eine moralische Frage, die Jesus hier stellt, sondern als eine existenzielle. Moralisch gemeint wäre die Frage, wenn er ihn direkt oder indirekt vorgehalten hätte, hey, ihr wisst doch, was Sache ist, was stellt ihr euch denn so an? Ihr wisst doch ganz genau, was in dieser Situation dran gewesen wäre. Ihr kennt doch meinen Vater im Himmel und ihr kennt doch mich. Wie könnt ihr euch nur so daneben benehmen? Auf diese Weise würde Jesus das Verhalten der Jünger kritisieren, wenn es denn eine moralische Frage wäre. Ich bin aber davon überzeugt, dass es Jesus hier um etwas ganz anderes geht. Es geht ihm gar nicht um das Verhalten, um das vordergründige Verhalten der Jünger, sondern um ihr Herz. Seine Frage zielt viel tiefer. Er fragt nach dem, was unter der Oberfläche ist. Er fragt nach dem, was in ihren Herzen ist. Ich versuche es einmal mit meinen Worten zu umschreiben, was Jesus gemeint haben könnte. Hey Freunde, ihr glaubt doch an Gott, oder? Und ihr wisst, Glauben heißt Vertrauen. Mit dem ganzen Leben und der ganzen Existenz Gott vertrauen. In jeder Hinsicht, in jeder Lebenslage, oder nicht? Wenn ihr Gott vertraut, dann vertraut ihm doch nicht nur so ein bisschen. Vertraut ihm nicht nur, wenn die Sonne scheint und es windstill ist. Ich meine, in solchen Situationen braucht ihr eigentlich gar kein Vertrauen. Da seid ihr ja schon auf der sicheren Seite. Da braucht es keinen Glauben oder nicht viel. Wenn ihr also Gott vertraut, dann vertraut ihm doch gerade in den Situationen, denen ihr rein menschlich gesehen nicht gewachsen seid. Also Situationen, die euch überfordern, wie die hier auf dem See. Ihr glaubt doch, dass Gott auch dann die Kontrolle nicht verliert, oder? Und noch was, habt ihr denn vergessen, dass ich auch mit im Boot bin? So ähnlich hat er vielleicht geredet und Lukas hat uns hier nur die etwas abgekürzte Version überliefert. Wie auch immer. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus seine Jünger nach ihrer Todesangst nicht auch noch vor den Kopf stoßen wollte, sondern dass er sie herausfordern will. Glaubt ihr wirklich? Vertraut ihr Gott tatsächlich? Wie sieht es denn aus in den wirklich brenzligen Situationen? Was wird durch euer Verhalten nach außen sichtbar vom Zentrum eures Lebens und Glaubens? Am späten Nachmittag, mitten im Unterricht für die Schwesternschülerinnen, kommt die Nachricht, dass auf der Veranda vor der Wohnung der Ärztin eine große Kiste liegen würde. Schon als sie das große Paket sieht, kommen ihr die Tränen und schnell ruft sie alle zusammen. Alle schauen gespannt zu, wie Helen Roseware Schnur für Schnur löst und das Paket öffnet. Zuallererst kommen Strickjacken zum Vorschein. Dann kommen Binden für die Leprakranken. Weiter unten taucht eine Schachtel Rosinen auf. Und dann, kann das wirklich sein? Eine nagelneue Flasche, Bettflasche aus Gummi. Der Ärztin laufen die Tränen über das Gesicht. Sie hatte Gott nicht darum gebeten. Das waren die Kinder. Sie hatte auch nicht wirklich daran geglaubt, dass Gott sich so konkret bitten lässt, um Dinge wie eine Wärmeflasche oder eine Puppe. Dazu noch termingerecht. Während sie beschämt ihren gedankenfreien Lauf lässt, drängt sich Ruth vor und ruft laut: Wenn Gott die Wärmeflasche geschickt hat, dann hat er doch sicher auch die Puppe mitgeschickt. Noch einmal durchwühlen sie die Kiste, bis sie schließlich ganz unten ankommen und eine wunderschön angezogene Puppe hervorziehen. Ruth hat keinen einzigen Augenblick daran gezweifelt, dass Gott alles kann. Und dass er rechtzeitig helfen wird. Warum erzähle ich euch heute Morgen diese Geschichte? Zum einen natürlich, damit wir wie Ruth lernen, unser Vertrauen auf Gott und seine Möglichkeiten zu setzen. Für Ruth war es keine Frage. Gott ist der Ansprechpartner für sie. Sie braucht nicht erst lange zu überlegen, ob ihre Bitte nicht eventuell irgendwelche imaginären Grenzen sprengt. Sie hat keine Angst davor, Gott eventuell zu überfordern. Sie zweifelt keinen einzigen Augenblick. Sie hat sogar die kindliche Unbekümmertheit, Gott darauf hinzuweisen, dass er sich bitte beeilen soll. Sie setzt ihm sogar eine Frist. Darf ich dich fragen, was das in dir auslöst? Beschämung? Trauer über viele verpasste Augenblicke, Glauben zu wagen, Gott zu vertrauen? Wie kommst du zu Gott? Was traust du ihm zu? Mit welchem kindlichen Vertrauen trittst du vor ihn? Kommst du mit demselben Geist und mit derselben Zuversicht und mit demselben Vertrauen zu ihm, mit dem ein kleines Kind seinem Vater auf den Schoß hüpft? Hüpfst du ihm bildlich gesprochen auf den Schoß, weil du weißt, dass dir unser Vater im Himmel nichts abschlagen kann? Hast du dasselbe Vertrauen, wie Ruth es hatte? Sie wusste, wenn einer eine Lösung hat für dieses Problem, dann er. Glaubst du das auch? Glaubst du wirklich, dass du mit deinen Sorgen und Problemen zu ihm kommen darfst, ganz gleich mit welchem Anliegen? Und lebst und handelst du dementsprechend? Oder geht es dir wie der Missionsärztin und du fürchtest, Gott mit deinen Bitten zu überfordern? Lässt du es zu, dass Jesus dich fragt, wo ist dein Glaube? Ist er groß genug? Hast du noch seine Worte im Ohr? Hey Freund, du glaubst doch an Gott, oder? Und du weißt auch, Glauben heißt Vertrauen. Mit deinem ganzen Leben und deiner ganzen Existenz Gott vertrauen. In jeder Hinsicht, in jeder Lebenslage oder nicht. Wenn du Gott vertraust, dann vertraue ihm doch nicht nur ein bisschen. Vertraue ihm nicht nur, wenn die Sonne scheint und es windstill ist. In solchen Situationen brauchst du eigentlich gar kein Vertrauen. Da bist du sowieso sicher. Da brauchst du keinen Glauben. Wenn du also Gott vertraust, dann vertraue ihm doch gerade in den Situationen, in denen du rein menschlich gesehen nicht gewachsen bist. Situationen, die dich überfordern. Du glaubst doch, dass Gott auch dann die Kontrolle nicht verliert. Oder? Hast du das noch im Ohr? Das hatte die Jünger gefragt. Und das fragt er auch uns, dich und mich, jeden Einzelnen. In Sachen Glauben, Beten und Vertrauen können Kinder wie Ruth uns Erwachsenen ein Vorbild sein, weil sie die Welt anders sehen als wir Erwachsene, weil sie in der Lage sind, mit dem Herzen zu sehen und weil sie die Fähigkeit haben, Gott mit dem Herzen zu berühren. Und weil sie diese Fähigkeit haben, können sie kraftvolle Gebete sprechen, Gebete, die voller Vertrauen sind. Jesus wusste das und hat seine Jünger und auch uns deshalb schon zu Lebzeiten darauf aufmerksam gemacht. Wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen, sagt er. Denn ihnen, den Kindern, gehört das Reich Gottes. Kindern, die Jesus kennen und lieben. Kindern, die gerne beten, denn sie berühren Gott mit ihrem Herzen. Liebe Freunde, ist das denn nicht genau das, wonach auch wir uns im Grunde unseres Herzens sehnen? Von Gott berührt zu werden, tief in unserem Herzen und ihn selbst mit unseren Herzen zu berühren. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. So wie für die Jünger auf dem See oder auch für die Ärztin im Kongo wird es immer wieder Situationen im Leben geben, die unseren Glauben in besonderer Weise herausfordern. Wir kommen in Nöte und Sorgen, es geschehen Dinge, böse und gute. Wir erleben persönliche Katastrophen und stoßen an unsere Grenzen und oftmals verstehen wir weder das eine noch das andere. Was dann? Was macht das mit unserem Glauben? Wo ist er dann? Die Geschichten, sowohl die von Ruth als auch die der Jünger, wollen uns Mut machen, uns dann erst recht voller Vertrauen an Gott zu wenden und ganz konkret und direkt zu bitten und damit zu rechnen, dass Gott größer ist als jedes unserer Probleme. Wir sind Kinder und Diener eines großen Gottes, dem keine Bitte zu groß wäre oder zu unbequem oder zu schwierig. Unsere Unmöglichkeiten sind Gottes Möglichkeiten. Er kann helfen, selbst dann, wenn wir es uns gar nicht vorstellen können. Gott hat viel mehr Möglichkeiten, als wir denken. Ich habe noch ein kleines Bonbon für euch. Denn die Geschichte, liebe Freunde, ist noch nicht zu Ende. Sie hat noch eine für mich völlig unfassbare Pointe. Und wenn ich das erzähle, dann läuft mir die Gänsehaut über den Körper. Das Paket war schon mehr als 5 Monate unterwegs nach Afrika. Kindergottesdienstmitarbeiter in der Heimat hatten es gepackt. Eine Mitarbeiterin war einer inneren Stimme gefolgt, eine Wärmeflasche beizulegen und diese mit an den Äquator zu schicken. Und eins der Mädchen hatte eine Puppe hineingelegt, als Gebetserhörung auf die intensive Bitte einer 10-Jährigen an Gott, ihr Gebet noch am selben Tag zu erhören. Liebe Geschwister, eine Gebetserhörung auf ein Gebet, das erst 5 Monate später gebetet werden sollte. Das heißt, Gott hat ein Gebet beantwortet, das noch gar nicht gebetet gewesen ist. Was für ein Gott! Mit einem Wort des Propheten Jesaja hat die Missionsärztin ihren Bericht beendet. Es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Gott weiß, was wir brauchen, lange bevor wir selbst es wissen. Und er ist bereits am Werk, noch ehe wir ihn darum bitten können. Das ist unfassbar. So unfassbar, dass wir wie die Jünger nur noch staunen können. Wer ist er, dass er sogar dem Wind und den Wellen gebietet und sie gehorchen ihm? Irgendwann später, nach diesem Sturmerlebnis, baten die Jünger Jesus, vielleicht noch ganz unter dem Eindruck dessen, was Jesus dort auf dem See getan hat, mehre unseren Glauben. Eine Bitte, die ich gestehe, es ebenfalls im Herzen trage. Mach mehr daraus. Pack noch was drauf. Ich muss ja nicht gleich ein Glaubensriese sein, aber ein bisschen mehr wäre schon gut. Vielleicht ja in der Hoffnung, dann für alle Wechselfälle des Lebens besser gerüstet zu sein. Jesus gab ihnen, den Jüngern, auf ihre und auf meine und vielleicht auch auf deine Bitte eine eindrückliche Antwort. Er antwortet, wenn ihr Glauben habt, so groß wie ein Senfkorn, dann werdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer. So wird er euch gehorsam sein. Wie soll das gehen? Ein Senfkörnchen gegen einen Maulbeerfeigenbaum. Heute würden wir vielleicht vergleichen, eine Mücke gegen einen Elefanten oder eine Stecknadel im Heuhaufen oder eben eine Wärmeflasche und eine Puppe am Äquator. Geht gar nicht. Einfach nicht möglich. Jenseits von allem, was uns unser Verstand sagt. Jedes Kind weiß, wie so ein Körnchen aussieht. Schaut es euch genau an, kaum zu sehen. Nämlich fast nichts. Auf der einen Seite also das winzige Senfkörnchen und auf der anderen Seite der mächtige, starke Maulbeerbaum. Und dazwischen die Jünger und wir mit der Bitte, hilf uns Herr, dass unser Glaube größer wird. Ein großer Glaube. Ja, ein Glaube, der durch nichts zu erschüttern ist. Der Kranke gesund und Tote wieder lebendig macht, der einen selbst und andere gleich mit durch das Leben und den Tod und durch alles Schwierige hindurchträgt. Ein Glaube, auf den man sich verlassen kann. Genau das ist ja der springende Punkt allen Christseins, unser Glaube, unser Vertrauen, dass Gott kann und dass er will. Über alles, was wir für möglich halten, hinaus. Das wär's doch. Das ist das, worum die Jünger bitten. Das ist das, was ich manchmal im Herzen trage. Die Jünger kommen mir hier sehr nahe, denn ich weiß, ich spüre, mein Glaube könnte größer sein. Denn wenn ich mich mit Ruth vergleiche, bekomme ich Sehnsucht danach, einen solchen vertrauenden und unbekümmernden Glauben zu haben wie sie. Einen Glauben, der Gott alles zutraut, eben weil er Gott ist. Und weil er, wie ich ja weiß, für uns und nicht gegen uns ist und weil er unser Vater ist. Wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, sagt Jesus. Damit will er sagen, es kommt nicht auf die Größe oder das Maß des Glaubens an, sondern auf das Wesen des Glaubens, dass für den, der glaubt, alles möglich ist. Gemessen an Alter und Erfahrung war der Glaube der 10-jährigen Ruth nicht groß. Da hätte mancher von uns sicher mehr zu bieten. Aber sie wusste um einen großen Gott und dass er grenzenlose Möglichkeiten hatte. Und sie wusste nicht nur davon, sie lebte es auch. In diesen Gott hat sie ihr ganzes kindliches Vertrauen gesetzt. Das, liebe Freunde, ist Senfkorn-Glaube. Ich komme zum Schluss. Bei allen Fragen unseres Lebens, die Fragen nach unserem Glauben, Glauben ist und bleibt zentral. Leben wir ihn so wie Ruth oder reden wir nur davon? Tröstlich ist, ein Senfkornglaube ist oder ein Senfkornglaube, eine nach menschlichem Maßstab solche winzige Menge genügt, um Bäume rauszureißen und Berge zu versetzen. Er genügt, damit Unglaubliches geschehen kann, dass menschlich gesehen Unmögliches möglich wird. Der kleine Glauben, der uns heute Morgen bewegt hat, in den Gottesdienst zu gehen, auf Gottes Wort zu hören, vertrauensvoll zu beten und mit einzustimmen in das Lob Gottes, der genügt, um in Anfechtung Trost und Halt zu finden, das Leben tiefer zu verstehen und am Ende dennoch voller Hoffnung zu sein, dass Gott uns niemals im Stich lässt. Was also haben eine Wärmeflasche, eine Puppe und ein Senfkorn miteinander zu tun? Gott gebraucht sie, um Vertrauen zu wecken. Ein letzter Satz für unser geistiges Notizbuch. Sage Gott nicht, wie groß deine Probleme sind. Sage deinen Problemen, wie groß Gott ist. Amen.